Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute ganz herzlich Klaas-Erik Johansen.
Hallo, hallo Herr Gasdorf.
Herr Johansen, Sie sind Hotelier auf Sylt. Ja. Und stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, bitte.
Ja, also mein Name ist Klaas-Erik Johansen, bin jetzt 58 Jahre alt. Ich bin ein gebürtiger Sylter, Keitumer, und bin Inhaber des Hotels Benedickenhof in Keitum.
Genau, ein sehr bekanntes Haus und sozusagen, Sie haben ein ganz besonderes Jahr vor sich. Also erstmal fangen wir vielleicht so an, wir sind jetzt ja im Februar.
Ja.
Und erzählen Sie mal, wie ist denn so der Jahresanfang für Sie? Weil Sie hatten ja, glaube ich, im letzten Jahr ziemlich viel Stress sozusagen, weil Sie ja richtig gut zu tun hatten.
Zum Glück hatten wir viel zu tun, von daher auch Stress, okay, aber positiv. Aber das Jahr endet ja mit Silvester, einer Hochsaisonwoche, die ja voller Überraschungen und voller Arbeit ist. Danach kommt dann aber eine ruhige Phase. Der ganze Januar ist dann ruhig bis jetzt in den Februar hinein, um dann wieder anzuziehen über das Bieke-Wochenende, beziehungsweise Woche, diesmal ist ja Bieke an einem Dienstag. Und danach wird es dann wieder ein bisschen ruhiger, um dann endlich wieder loszulegen mit der Saison ab Ostern, also Anfang April.
Das heißt also, Januar, Februar haben Sie jetzt genutzt, sind Sie schon im Urlaub gewesen oder haben Sie den Betrieb geöffnet die ganze Zeit?
Tatsächlich ist der Betrieb geöffnet, das ist ja auch eine Philosophie bei uns, dass wir immer geöffnet haben. Und wir nutzen das auch für Urlaubszeiten, na klar, aber vor allem nutzen wir das auch für Renovierungsarbeiten. Dieses Jahr haben wir ein paar Zimmer renoviert und vor allen Dingen auch neu möbliert, aber vor allem haben wir oder sind nach wie vor dabei, eine große Seite unseres Westerhauses mit Reet neu einzudecken. Also eine ordentliche, umfangreiche Maßnahme.
Genau, weil das ist ja immer gar nicht so einfach, ne? Erstmal jemanden zu finden, der das macht und dann ist es natürlich auch eine kostspielige Angelegenheit.
Ja.
Aber man muss ja auch immer investieren, denke ich mal, weil die Konkurrenz schläft nicht auf Sylt.
Ja, genau. Also wir müssen, das Haus muss up-to-date bleiben, wir müssen technisch, das muss alles ordentlich sein. Das ist doch ganz klar, dass wir das sein müssen.
Vielleicht erzählen Sie mal was zu Ihrem Hotel, weil das ist ja ein besonderes Haus. Also einfach, was das ausmacht, was das Besondere auch an Ihrem Hotel ist.
Ja, also das Besondere von außen ist sicherlich, dass die Gäste uns sofort an unseren zwei Wiesen erkennen, die wir vor dem Haus haben und die mit dem weißen Zaun eingefasst sind. Und weil eben der Benedickenhof eine alte Bauernhofanlage ist. Meine Eltern haben das ja noch bewirtschaftet, als es ein Milchviehbetrieb war. Den haben die ja erst 68 aufgegeben und dann, und das haben Sie ja vorhin angedeutet, das besondere Jahr, eben vor 50 Jahren haben sie damals Ostern 1973 eben das Hotel als Hotel Garni eröffnet.
Darf ich ganz kurz fragen, das heißt hier standen, also Milchvieh heißt Kühe waren hier?
Richtig, Kühe.
Ja. Aber gab es denn hier auch dann richtig so Stallungen und sowas in der Art?
Ja, und die Gebäude nutzen wir heute als Hotelgebäude.
Ernsthaft? Das heißt aber diese ganze Anlage, wir sind jetzt ja auch hier in so einem historischen Gebäude.
Ja.
Ist denn diese ganze, vielleicht erzählen Sie kurz, sind diese ganzen, seit wann haben denn Ihre Eltern sozusagen dann hier sozusagen das bewirtschaftet?
Also das historische Gebäude, das Sie ansprechen, wo wir jetzt drinnen sitzen, das Baujahr 1841. Meine Großeltern haben aber den Benedickenhof erst gekauft 1949, also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Mein Opa, Erich Johansen, ist Keitumer und das Stammhaus unserer Familie ist eben das Hotel Seilerhof hier in Keitum. Das betreibt ja heute mein Cousin mit seiner Frau. Und die beiden wollten damals einen neuen Hof bauen und haben dann hier das Grundstück mit diesem historischen Gebäude erworben, das damals sehr verkommen war, und haben da eine moderne, ja, ein Scheune-Stallgebäude geschaffen, wie man damals eben so etwas gebaut hat. Und dann haben die Milchviehwirtschaft betrieben. Mein Großvater war studierter Landwirt, Agrarökonom und auch Meierist und war auch mit dabei oder einer der Mitbegründer der Meierei in Westerland, die es ja schon lange nicht mehr gibt, aber damals wurde das neu gemacht. Und deshalb war das hier damals ein ganz moderner landwirtschaftlicher Betrieb mit dem Schwerpunkt der Milchproduktion.
Das finde ich spannend. Und dann haben die Eltern gesagt, sozusagen vor 50 Jahren, das ist ja sozusagen in diesem Jahr, wir machen ein Hotel Garni.
Genau, Also man muss sagen, es ist eigentlich zweigeteilt gewesen, denn meine Eltern bzw. mein Vater hatte das Drama, dass sein Vater plötzlich erkrankte und früh verstarb. Und damals war das so, dass man als Junior auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Sommerhalbjahr mitgearbeitet hat im Betrieb, aber im Winterhalbjahr durfte man dann auf Landwirtschaftsschulen gehen. Und da war er auch. Sie müssen wissen, wir gehören ja zur dänisch-friesischen Minderheit. Das bedeutet, mein Vater war in Dänemark in der Ausbildung zum Landwirt und hat dann den Anruf gekriegt, dein Vater ist todkrank, du musst sofort nach Hause kommen, weil ein Milchviehbetrieb, müssen die Tiere ja zweimal am Tag gemolken werden. Und dann ist er nach Hause gekommen und ist der Vater gestorben und er musste den Betrieb als ganz junger Kerl übernehmen, ohne dafür eigentlich vorbereitet gewesen zu sein. Das war eine schwierige Zeit. Er hatte 4 jüngere Schwestern und das war alles kompliziert. Und dann haben die losgelegt, hat er meine Mutter kennengelernt, die eine Flensburgerin ist und die eigentlich Künstlerin werden wollte, aber die wurde dann auch Bäuerin.
Okay.
Und dann sind wir 4 Kinder relativ schnell gekommen und dann hat sich aber herausgestellt, dass die Landwirtschaft eigentlich zu klein war. Also dann haben die 68 Landwirtschaft aufgegeben und mein Vater war zu dem Zeitpunkt auch schon Bahnspediteur auf Sylt. Das bedeutet, ein Bahnspediteur verteilt das Stückgut, das per Bahn an einem Bahnhof angeliefert wird.
Also dann mit dem Lastwagen oder mit
dem
Transporter.
Genau. Okay. Mhm. Ja, und das hat mein Vater dann hauptberuflich gemacht und er hatte zum Schluss 3 LKW, 2 angestellte Fahrer, den dritten ist er selbst gefahren. Und meine Mutter hat dann aus diesem ehemaligen Scheune-Stallgebäude die Idee entwickelt, daraus ein Hotel Garni zu machen. Und so ist es dann letztendlich auch gekommen. Und die Aufgabenverteilung war klar, meine Mutter macht das Hotel und mein Vater weiterhin die Spedition. Das hat aber nur 2 Jahre gehalten, weil das Hotel war von Tag 1 an ein Erfolg.
Darf ich kurz fragen, wie viel Zimmer man damals ungefähr hatte
zum Start? Wir hatten damals tatsächlich 18 Zimmer.
18 Zimmer schon, okay.
Immerhin, ja. Aber auch als Hotel Garni, aber kleine Zimmer. Ne? Aber immerhin schon ein Swimmingpool. Das war damals schon für Kaidoma-Verhältnisse eine tolle Sache.
Ist das der Swimmingpool, den es heute noch gibt, oder war der woanders?
Also ja, der war tatsächlich woanders.
Okay.
Und die Dimensionen unseres heutigen Pools sind ganz anders. Also das war damals ein Pool, der hatte 8x4.
Ja, aber trotzdem sagen wir mal 50 Jahren etwa.
Ja, war das gut. Also,
oder?
War das spitze.
War dann angesagt. Okay, ja. Also es lief gut schon mal mit den 18 Zimmern.
Genau. Und dann hat mein Vater in 75 seine Spedition verkaufen können und ist dann bei meiner Mutter eingestiegen sozusagen. Und dann haben die das gemeinsam gemacht.
Und jetzt muss man aber erzählen, was sich ja daraus entwickelt hat. Also um es vielleicht nochmal demjenigen zu sagen, der nicht weiß, ein Hotel Garni ist. Ein Hotel Garni, womit Sie gestartet sind, ist ein Hotel, wo nur Frühstück serviert wird. Also richtig, nur nochmal zur Erklärung. Richtig, ja. So, jetzt muss man einmal erklären, jetzt 50 Jahre später, wo wir jetzt hier sitzen, das hat jetzt ja eine ganz andere Dimension erreicht über die Jahrzehnte.
Ja, richtig. Wir haben heute eine Anlage mit 9 Gebäuden und die sind dann eben stückweise dazugekommen. Und die erste große Erweiterung war schon 10 Jahre später. Da haben meine Eltern das Westerhaus gebaut. Die Insider wissen, welches Gebäude das ist. Und da, wo heute das Reetdach neu gedeckt wird, das ist also jetzt 40 Jahre alt, das Reetdach gewesen, muss dringend erneuert werden. Aber damals haben meine Eltern die Bettenkapazität verdoppelt, aber das Platzangebot für die Gäste vervierfacht.
Okay.
Also auch damals schon einen ersten Form von Spa gebaut. Wenn man die heute die Fotos anguckt, wie das damals aussah, wie spartanisch das alles war. Aber damals war das richtig gut. Und so
ist interessant, dass schon damals dieser Spa-Gedanke da war, weil ja. Sie sagen, es ist etwa ja schon 40 Jahre her, wenn ja. Ich das jetzt so richtig...
Ja, genau.
Okay.
83 war das.
Ja.
Ja. So, und so sind dann Gebäude immer wieder dazugekommen. Und wir haben auch, das kennzeichnet uns eben auch, einen großen Mix an Einheiten. Wir haben kleine Zimmer, wir haben normale Doppelzimmer, aber vor allen Dingen haben wir auch Familienapartments. Hier können wirklich Familien wohnen mit mehreren Kindern und wir haben eben auch separate Gebäude, dem eben zum Beispiel auch auf der anderen Straßenseite hier gegenüber, die eben auch von uns wie Hoteleinheiten betreut werden. Aber da ist richtig großzügiges Wohnen mit mehreren Schlafzimmern, mit eigenem Garten, aber das ist wie eine Hoteleinheit. Und so ist das eben hier immer mehr gewachsen. Und dann war eben 96 die Übergabe von meinen Eltern bzw. von meinem Vater auf uns, meine Frau und mich. Und dann haben wir den Hotel Garni-Status aufgegeben und haben eben auch ein Restaurant dazu gemacht.
Interessant, das kam erst dann auch sozusagen, als Sie dann sozusagen am Ruder waren.
Ja.
Und warum haben Sie die Idee entwickelt? Weil viele sagen ja heute, oh, eigentlich ist es ja ganz angenehm, ich mache einfach nur ein Frühstück und ja, dann bin ich fertig. Aber wieso haben Sie damals gesagt, ich möchte auch gerne ein Restaurant dazu haben?
Weil die Nachfrage einfach da war und auch immer schon wieder gefordert worden ist, verschiedene Kleinigkeiten zu machen, vor allen Dingen für Familienfeiern und so weiter. Oh. Und dann ist das Bedürfnis so gewesen. Und dann hatten wir allerdings auch die Herausforderung, dass, wenn ein Betrieb übergeben wird, dann wird er auch neu konzessioniert auf die nächste Generation. Und da hatten wir eben so besondere Anforderungen, auch in Sachen Küchenbau und Hygiene und so weiter, dass wir dort eine größere Baumaßnahme angehen mussten, um das hinzukriegen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bauen wir das jetzt so, dass wir hier auch abends kochen können. Und in der Phase haben wir auch einen sehr guten Mann kennengelernt, Stefan Schau hieß der damals, der unbedingt hier Küchenchef bei uns werden wollte. Und da haben wir gesagt, okay, das machen wir einfach. Da haben wir Lust zu. Und so hat sich das entwickelt.
Und das ist sozusagen ja auch dann, das, wenn ich das richtig erinnere, das ist also Restaurant und wo es auch das Frühstück gibt, das ist auch das Restaurant.
Genau.
Hat das Restaurant bei Ihnen einen speziellen Namen oder ist das nur auch das Restaurant?
Nein, das hat einen richtigen Namen und das heißt Köken. Und Köken ist ja das dänische Wort für Küche, weil wir dort eben eine frische nordische Küche kochen wollen.
Und haben Sie da irgendwie dann, also haben Sie an dem Konzept des Restaurants, weil wenn Sie sagen, wann haben Sie es eröffnet, war es 96 dann schon? Oder?
96, dann war das in der Anfangszeit nur für Hotelgäste.
Ah, okay.
Und dann aber irgendwann später haben wir es dann auch für die Allgemeinheit geöffnet. Wir sind auch bekannt dafür, so für Familienfeiern. Also man kann bei uns wunderbar auch Bankette durchführen und es hat auch schon besondere Hochzeiten hier im Haus gegeben. All diese Dinge, das passiert hinten schon bei uns, da haben wir gute Räumlichkeiten und Möglichkeiten dafür.
Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen über Sie reden, auch über Ihren Werdegang, weil Sie haben das ja wirklich, ich sag mal, so schön von der Pike auf gelernt.
Ja.
Und darf ich vielleicht fragen, wann war Ihnen denn eigentlich klar, Sie haben vorhin auch gesagt, Sie haben ja mehrere Geschwister,
ja,
wann war Ihnen denn eigentlich klar, dass Sie gerne dieses Haus übernehmen möchten? Wie alt waren Sie da, als Sie so...
Also zum ersten Mal gegenüber meinen Eltern habe ich das geäußert, dass ich gerne Hotelier werden möchte mit 17.
Okay.
Also da hat meine Mutter mich ein bisschen ausgetrickst, denn ich wollte vorher immer Geografie studieren und habe ihr davon vorgeschwärmt, dass ich irgendwo auf der Welt als Geologe und Erdöl finden und so weiter. Und da hat meine Mutter einen Artikel gefunden, ja, diese Typen gibt es, einer von 1000 kann das werden, da muss man schon sehr, sehr gut sein. Und da hat sie mich gefragt, bist du denn der eine von 1000? Und zufällig waren bei uns auf der Schule 1000 Schüler und dann konnte ich ja klar sagen, nein, das bin ich nicht. Also hat sie gesagt, dann musst du drüber nachdenken, hast du nicht Lust, dann mit in dem Hotel- und Gaststättengewerbe zu sein oder mitzuarbeiten? Und haben meine Eltern mich mit eingebunden, haben mich mitgenommen zu Veranstaltungen. Damals sind meine Eltern, die ja beide Quereinsteiger sind in der Hotellerie, sind Mitglied der Kooperation der Romantikhotels geworden. Das ist ja eine Gruppe von Hoteliers, die Privathotels sind, also die Eigentümer arbeiten selbst in ihren Betrieben und sehr oft Quereinsteiger sind. So, und da haben die sich wahnsinnig wohlgefühlt in dieser Kooperation und konnten natürlich auch viel dazu lernen. Und da ist man dann mitgenommen worden, wenn die Veranstaltung hatten. Da waren mehrere Junioren da und da wurde man gleich an den Juniortisch gesetzt und da hieß es, ah, das ist hier der Juniorchef von so und so. Das hat mir von Anfang an gefallen und das wollte ich dann auch werden. Und dann war klar, Abitur habe ich ja dann gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr und dann war völlig klar, ich mache Berufsausbildung.
Ja, und jetzt ist natürlich spannend für unsere Hamburger Hörer. Ja. Wo haben Sie dann sozusagen die Ausbildung gestartet?
Ja, ich durfte im Hotel 4 Jahreszeiten in Hamburg lernen. Das war natürlich wunderbar.
Aber darf ich fragen, wie es dazu kam, dass Sie sich fürs 4 Jahreszeiten und das 4 Jahreszeiten sich für Sie entschieden hat?
Ja, ich würde mal sagen, als ich das meiner Mutter gesagt habe, ich möchte gerne Hotelier werden, hat sie, dadurch, dass sie Kontakte hatte zum Hotel 4 Jahreszeiten, dort ein Vorstellungsgespräch organisiert, sind wir dorthin gefahren. Ich saß, sag mal, die erste Hälfte des Gesprächs nur dabei. Und meine Mutter hat sich über alles Mögliche, Hamburg und Sylt und hin und her
unterhalten. Ach ja, die Mutti war dabei.
Ja, die hat so. Okay. Und dann hieß es, ja, ach so, der Sohn, ja, ja, der soll ja Hotelkaufmann. Ja. Und meine Mutter hat darauf bestanden, dass ich Hotelkaufmann lerne. Und dann wurde nachgefragt, damals war Herr Brandner ja der Direktor im 4 Jahreszeiten.
Auch eine Legende.
Ja. Vor kurzem hier gewesen im November.
Ach schön, ja.
Ihr Freund der Familie, ja, hat gesagt, das ist besonders. Und dann hat er gesagt, ja, aber der nächste freie Platz ist ja erst in 5 Jahren. Und da hat meine Mutter dann mit ihm durchgerechnet, ja, aber er hat ja jetzt noch 2 Jahre Schule und dann muss er noch über ein Jahr zum Militär. Und dann hat er ja noch Zeit, Sprachen zu lernen. Und da hat Brandner wie aus der Pistole geschossen gesagt, dann muss er Spanisch lernen und am besten geht er noch nach New York und dann kommt er zu uns. Und das hat meine Mutter so mitgenommen und dann wurde ich Vierteljahr nach Spanien geschickt, in die Sprachenschule, nach Sevilla. Und dann wurde ich anschließend noch nach New York City geschickt, ohne Sprachenschule, sondern dort, um Stadt zu erleben, Hotels zu erleben und so weiter.
Ernsthaft?
Ja.
Wie, und dann kam jetzt die Ausbildung?
Und dann kam die Ausbildung, ja.
Wie war das? Okay, nee, die Frage übrigens eigentlich, Sie waren ja schon viele Jahre in New York gewesen, eine große Stadt. Ich wollte erst fragen, wie war das denn jetzt dann nach Hamburg zu kommen, in so eine Großstadt, weil Sylt ist ja jetzt doch ein bisschen kleiner. Nein, aber wie haben Sie die Ausbildung wahrgenommen oder wie haben Sie es in vier Jahreszeiten wahrgenommen, das ja heute als das beste Hotel Deutschlands auch wieder ausgezeichnet wurde vor kurzem? Wie haben Sie das so, wie war das für Sie?
Ja, ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Bin dort, wir waren ja circa 100 Azubis. Da waren ja bestimmt die Hälfte davon Kollegenkinder. Und entsprechend wurde man dort auch erzogen. Man wurde auch mit eingespannt, aber auch erzogen. Wenn ich da an besondere ehemalige Oberkellner denke, wie Herrn Uwe Hering, den es ja leider nicht mehr gibt, aber der war so der Bankettoberkellner und da war völlig klar, dass man da anders betreut wurde sozusagen oder ausgebildet wurde als jetzt andere. Das fand ich damals sehr gut. Ich war schwer begeistert, bin nach Sylt gekommen und habe meinen Vater unterstützt. Und da saß ich dann immer hier im grauen Anzug und dunkler Krawatte, so wie ich das in vier Jahreszeiten die Chefs rumliefen. Wollte ich das auch, hat mein Vater dann auch immer gesagt, okay, das geht ja noch. Aber bis zu einem Frühstück, wo ich dann auch angefangen habe, mein Marmeladenbrötchen mit Messer und Gabel zu essen.
Ach nein!
Da gab es ein bisschen Ärger. Und dann bin ich wieder eingenordet worden. Und seitdem ist auch wieder alles normal.
Okay, Sie haben sich so richtig eingestellt, dieses Grand Hotel.
Total. Das war für mich top.
Und wo haben Sie gelebt? In Hamburg, als Sie damals da waren?
Als Azubi hatte ich ein Zimmer-Apartment in der Willi-Straße. Das ist da oben Richtung Winterhude.
Ja.
Da konnte ich mit dem Fahrrad runterfahren, Blumenstraße und dann an der Außenalster. Ja. Das ist ein Traum, ne? Oder mit der U-Bahn, der U3. Da Stephanplatz aussteigen und dann ruckzuck.
Es ist noch drin sozusagen, die Strecke. Sie sind dann von, nach der Ausbildung für Jahreszeiten, was kam da noch für Station, bevor Sie wieder hier landeten aus Sylt?
Also, der Hintergrund ist, als ich fertig war als Hotelkaufmann, wollte ich unbedingt wieder ins vier Jahreszeiten zurück als Direktionsassistent. Das war so das große Ziel. Und Herr Brandner hat gesagt, okay, Johansen, wenn du dreimal ein Jahr machst, ein Jahr Küche, ein Jahr Service, ein Jahr Hotelempfang in drei verschiedenen Ländern, ohne unsere Protektion und dann wiederkommst, dann garantiere ich dir einen Platz als mein persönlicher Assistent. Und da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Da war natürlich die Herausforderung, dass ich einen Platz finden musste, wo kann ich als junger Koch arbeiten, obwohl ich ja gelernter Hotelkaufmann bin, also noch gar nicht kochen kann. Nur das, was ich jetzt da mitgelernt hatte oder von zu Hause konnte. Und dann haben wir einen Platz gefunden im Andresens Gasthof hier, das ist in Bargum bei Niebel. Das war damals ja mit dem Küchenchef Fritz Schilling, Küchenchef, das war ja Mitinhaber, war ja der Ehemann von Frau Andresen. Und da habe ich das innerhalb vom halben Jahr, bin ich da so rangeführt worden, dass ich ein bisschen mitkochen konnte. Und danach war ich ein halbes Jahr im Colombi Hotel in Freiburg. Danach habe ich dann ein halbes Jahr eingeschoben als Praktikant im Weingut, als Weinküfer.
Oh toll, welches Weingut war das?
Das war Weingut Schwarzer Adler, das ist Franz Keller, beziehungsweise heute Fritz Keller. War eine wunderbare Zeit und mit die schönste Zeit. Und dann war eigentlich angedacht, dass ich nach Paris sollte, dort im Service im Hotel Ritz anfangen sollte und wenn mein Französisch dann gut genug ist, an den Empfang zu wechseln. Das funktionierte nicht, weil dort dann irgendwelche anderen Umbaupläne waren und das Restaurant zu war. Und dann kam ich nach Hause und dann lag aber auch schon ein Zettel, dass ich unbedingt in Hamburg vier Jahreszeiten anrufen sollte. Und dann bin ich dort eingestellt worden als Assistent des Wirtschaftsdirektors. Heute würde man sagen Assistant Food and Beverage Manager. So, und dann bin ich wieder nach Hamburg und wieder in den Betrieb und war schon Direktionsassistent. Und das war wunderbar. Und in der Zeit allerdings waren dort herausragende Dinge passiert, als ich meine Berufsausbildung gemacht habe. War das Vierjahreszeiten ja noch Eigentum der Familie Herrlin. Als ich dann nach diesen knapp zwei Jahren wiederkam, hatte die Besitzsituation sich verändert und Aoki Corporation oder Herr Aoki war der neue Eigentümer des Vierjahreszeiten. Und dann bin ich dort zwei Jahre geblieben, bin nachher auch der stellvertretende Wirtschaftsdirektor geworden Und dann ging es um eine Situation, dass der Wirtschaftsdirektor in Rente ging, Herr Botor. Und ich musste mich für die Position bewerben, habe ich auch. Hat aber auch unser Küchenchef, Herr Hinz, auch. Und der hat dann die Position gekriegt. Ich war sozusagen damit raus.
Oh.
Ja, aber was ja in Ordnung ist. Und dann hat aber die Firma, also die Aoki Corporation, die zu dem Zeitpunkt ein neues Hotel plante in Penhalonga, das ist in der Nähe von Estoril bei Lissabon, also in Portugal. Und dort sollte ein Golfresort entstehen. Und der Golfplatz war fertig und das ist eine alte Klosteranlage und das Hotel sollte neu gebaut werden. Und da hat Herr Brandner gesagt, so Johansen, du machst ja normalerweise Ferienhotellerie zu Hause. Und dann war ja auch schon irgendwo klar, dass ich irgendwann auch nach Hause gehen werde, um den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Und hat er gesagt, jetzt komm mal mit nach Portugal, ich zeig dir das mal in Portugal, sind wir da hingeflogen. Das fand ich spitze. Und dann bin ich dort 2 Jahre gewesen und war ein sogenannter Pre-Opening Manager in dieser Anlage in Penhalonga. Das war damals ein West-End-Hotel, weil Herr Aoki ja auch West-End gekauft hatte. Und Herr Aoki war ja in zweiter Ehe verheiratet mit einer in Sao Paulo geborenen Japanerin. Das heißt, also die konnten alle Portugiesisch. Und das war für die, die sind da relativ oft gewesen. Das war so ein Platz, wo die gerne waren.
Gibt es das denn heute noch, dieses?
Ja.
Achso, okay.
Das gibt's. Penhalonga ist ein Weltklasse-Golf-Resort. Heute gehört es zur Gruppe Ritz-Carlton.
Ah, okay. Also das ist, waren Sie mal wieder da?
Ja.
Okay.
Klar, muss mal gucken. Das ist schick.
Sehr schön. Und dann sind Sie ja, wie gesagt, aber danach ging es dann wieder auf die Insel zurück, richtig?
Ja, genau.
Und dann kam es jetzt zu der Übernahme?
Ja, genau. Dann haben wir einen... haben meine Frau und ich den Betrieb übernommen. Das war am 20. April 96 und seitdem führen wir den Betrieb.
Jetzt ist es, das ist jetzt ja auch schon wieder über 25 Jahre her, wenn ich das richtig rechne.
Ja.
Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, wie das Haus gewachsen ist. Heute sind es 9 Gebäude, hatten Sie gesagt, wenn ich es richtig erinnere. Und wie viele Zimmer haben Sie heute, Zimmer und Suiten?
50, genau. Genau
50, 50 passt zum 50 Jahren auch.
Kann man sagen.
Genau. Aber wie haben Sie das wahrgenommen in dem letzten, das wird sich an, Vierteljahrhundert, wo Sie das Haus führen oder länger schon? Wie hat sich Sylt entwickelt aus Ihrer Sicht? Als gastronomisch und also von der Hotellerie her, vom Tourismus her?
Also wir, Abitur habe ich ja gemacht, 83, da war ja auf Sylt sehr viel los. Da gab es große Nightlife-Szenerie und Party-Szenerie und das ist auf jeden Fall weniger geworden, wenn ich jetzt aus dieser Zeit denke, mit diesem Rückschritt. Was deutlich mehr geworden ist, ist natürlich die Bebauung auf Sylt, die Anzahl der großen Hotels und auch vor allen Dingen die Anzahl der Ferienhäuser auf Sylt. Das bedeutet also, die Kapazitäten auf Sylt sind enorm aufgebaut und da sind wir jetzt einer der mittelgroßen Betriebe, aber auch eben einer noch der wenigen wirklich also inhabergeführten Betriebe und auch noch inhaber ja, gemanagten Betriebe. Das hat sich so verändert, dass also der Schwerpunkt der Sylter Hotellerie übergegangen ist in Betriebe, die nicht mehr von Syltern also besitzen werden, also nicht mehr im Eigentum von Syltern sind, sondern von irgendwo anders gemanagt werden. Da geht also ein bisschen Sylter Identität verloren. Und noch verändert hat sich die Situation, dass der Schwerpunkt sich zwischen dem Ferienapartment Wohnen und Hotellerie sich eben aufgrund der Kapazitätsunterschiede eben auch verändert hat. Deutlich mehr Selbstversorger auf Sylt, Gäste, die sich selbst versorgen und eben auch eine Landschaft der Gastronomie, die eben auch kämpfen muss teilweise. Es gibt ja berühmte Läden, die müssen sicherlich nicht kämpfen, die haben andere Herausforderungen. Aber es gibt auch viele normale Restaurants, die haben schon harte Zeiten und müssen eben auch wirklich sich bemühen oder kämpfen einfach. Das ist vielleicht ein besseres Wort dafür. Und es gibt ja auch einen ständigen Wandel und im Moment der letzten Zeit haben wir ja leider auch ein paar Kollegen verloren, was schade ist.
Gut, aber es ist ja immer wieder diese Sache mit dem, dass man sagt, es ist zu viel und Sie sind ja nun nicht nur Hotelier, Sie sind seit langem engagiert im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband, die Hoga Sylt, lange auch Vorsitzender gewesen, heute glaube ich noch Schatzmeister. Das heißt, Sie sind ja nun wirklich ein ausgewiesener Branchenexperte und Sie sind leben, seit Sie Kind sind auf der Insel. Also ist das hier zu viel Tourismus oder ist das in Ordnung? Kann das jeder vertragen? Kann das die Insel vertragen? Wie sehen Sie das?
Das ist eine sehr schwere Frage. Kann man nicht so einfach beantworten. Ich würde sagen, dass wir die beiden Sommer 2021, also die eben durch Corona beschränkten Jahre, haben uns ja enormes Geschäft in den Sommermonaten beschert, was sicherlich wirtschaftlich gut war, was aber dazu geführt hat, dass wir zu viele Menschen auf der Insel waren und dadurch ein Gefühl kam der Enge. Und das äußert sich ja in Verkehrssituationen, die schwierig sind, aber auch, dass man keinen Tisch mehr spontan irgendwo reservieren kann. Also solche Schwierigkeiten eben oder unschönen Sachen, die eigentlich unsere Stammgäste nicht gewohnt sind. Und da muss man sagen, da gibt es einen Punkt, den wir ja nicht richtig definieren können. Ein Gast braucht ja einen Platz um sich herum, um sich wohlzufühlen. Und wenn der eingeschränkt wird, dann fühlt er sich irgendwann nicht mehr wohl. Das ist natürlich höchst individuell. Und diese Punkte haben wir auf jeden Fall in diesen zwei Sommern überschritten. Und da haben wir große Sorge gehabt. Dazu kommt noch eine große andere Herausforderung, ist das, was machen wir mit, wie empfinden das die Einheimischen? Und da kommt ja dieses Wort Overtourism her, dass die Leute sagen, also das ist too much, das ist einfach zu viel. Was ist mit uns? Und das muss man ja auch ehrlicherweise berücksichtigen. Es geht ja auch darum, dass eine Bevölkerung irgendwo auch vernünftig leben kann und nicht eingeschränkt wird durch einen gewissen Geschäftszweig. Das muss gewährleistet sein, dass man sich vernünftig entwickeln kann. Und das hat in diesen zwei Sommern auf jeden Fall nicht funktioniert. Der Sommer 22 war wieder in Anführungsstrichen ein normales, ein gutes, aber auch nur ein normales Jahr. Nicht mehr mit den Spitzenzahlen, also wie eben in Vor-Corona-Zeiten. Und sofort gab es auch eine höhere Zufriedenheit bei den Gästen. Ich habe gesagt, das ist wieder so, wie wir Sylt kennen und auch Sylt lieben. Und da müssen wir ja auch hin. Wir müssen ja aufpassen, dass unsere Stammgäste nach wie vor unsere Insel lieben. Das ist wichtig.
Aber sorry, ich war ganz oft auf Sylt dieses Jahr und gefühlt, also ich nehme immer als Gradmesser, wenn Sie durch Friedrichstraße gehen.
Ja.
Und gefühlt war das so, aber ich hatte das Gefühl, das war nicht nur im Juni, Juli, August richtig voll, das war doch September, Oktober auch noch richtig gut gebucht, die Insel. Oder Sie wissen es besser, weil Sie Ihre eigenen Zahlen kennen.
Mhm. Ja, aber das würde ich sagen, der Herbst, es sind ja gute Monate.
Gut, aber es war, also aus Ihrer Sicht, das ist ja interessant, weil Sie waren das ganze Jahr auf der Insel. Sie meinen, es war nicht mehr so voll, würden Sie sagen, wie 20 und 21.
Ja, eindeutig.
Okay. Also Sie waren, es war wieder entspannter, das vergangene Jahr, sozusagen 2022.
Ja.
Ist es denn so, meinen Sie denn, die Frage würde mich nur mal interessieren, jetzt ist ja irgendwie, man darf irgendwie keine Ferienwohnungen mehr bauen oder sowas in der Art, glaube ich. So, es gibt ja gerade wieder irgendeine neue Satzung.
Ja, aber die wird ja erst diskutiert. Die
okay. ist, da sind gut, also aber es ist ja auch immer so allgemein, wird ja gesagt, sie wollen auch nicht mehr, man will auch nicht mehr, dass noch mehr Hotels gebaut werden, wie große Hotels. Kurze Frage an den Hotelier, wie sehen Sie das?
Das ist natürlich ein schwieriger Punkt, wenn es grundsätzlich heißt, hier darf nicht mehr Hotellerie gebaut werden. Das würde ja auch unsere Betriebe betreffen, die vorhanden sind. Und wir müssen uns ja auch innovativ verbessern. Das heißt, wir müssen auch immer wieder die Chance haben, Möglichkeiten haben, bauen zu können, sei es jetzt etwas zu ergänzen, sei es auch etwas anzubauen, vielleicht sogar etwas neu zu bauen. Kommt drauf an, was die Grundstückssituation hergibt. Sie können ja sehen, hier vor unserem Haus hätten wir ja Platz.
Sie haben ein sehr großes Grundstück.
Ja, genau. Und wir könnten ja noch bauen. Das ist die Frage. Und jetzt, weil jetzt andere große Hotels entstanden sind, soll das auf einmal so heißen, dass hier die alteingesessenen Betriebe dürfen nicht mehr bauen? Das kann es ja nicht sein. Also das muss so sein, dass Betriebe sich entwickeln können im Sinne der Qualität für die Insel Sylt, für den Standort. Aber es auch so sein muss, wenn etwas Neues, was Innovatives, was Besonderes kommt, was den Durchschnitt oder was das Angebot auf Sylt verbessert, dann muss das möglich sein. Wenn es aber nur der Kapazität dient, einfach mehr davon und das Angebot eigentlich schon längst da ist und einfach nur neu und mehr, das ist kein Grund. Das ist nicht, brauchen wir nicht. Und vor allen Dingen bin ich ein großer Freund davon, dass wenn Hotellerie hierher kommt, dass tatsächlich auch die Entscheidungen auf Sylt getroffen werden, also konform sind mit der Insel Sylt.
Also Sie meinen, das ist ja dann wieder der Punkt, aber auch, dass es möglichst dann, wenn es was gibt, von Einheimischen gemacht wird und nicht, dass irgendwo eine Zentrale in München, Hamburg oder Berlin das steuert.
Richtig.
Jetzt muss ich den Ball ganz kurz einmal aufnehmen.
Ja.
Wollen Sie denn, hätten Sie denn wirklich Lust, weil Sie haben, wie gesagt, ein großes Grundstück, hier noch irgendwas zu machen?
Nein, also meine Frau Anja und ich Nicht, das wollen wir nicht.
Okay.
Aber vielleicht ja die nächste Generation. Okay. Wir werden noch etwas bauen hinten. Wir werden noch eine neue Hotelküche bauen. Da werden wir ein paar Quadratmeter anbauen. Dürfen wir auch. Und das ist jetzt nicht dramatisch. Aber hier vorne auf der Wiese, das wäre schon Hingucker. Das kriegt ja jeder mit. Und das ist auch ein Risiko. Aber das überlasse ich der nächsten Generation.
Ist das denn theoretisch, ist das Bauland?
Ja.
Ach so.
Ja.
Also könnte man, aber es gibt natürlich auch Restriktionen, so nur, dass alle beruhigt sind, dass es hier so schönes Ensemble, also man könnte jetzt da nicht ein 20 Etagen oder so hinbauen.
Nein, niemals. Also die Ortsgestaltungssatzung oder die sind ja klar. Ne? Also in Keitum darf ja nichts höher sein als 8,50, beziehungsweise muss auch mit Reetdach und da ist alles vorgegeben. Also eine sehr strenge Ortsgestaltungssatzung.
Jetzt müssen wir aber nochmal ganz kurz einmal drauf kommen. Wie gesagt, 50. Geburtstag dieses Jahr des Hotels.
Ja.
Wie wird das gefeiert oder was steht denn in diesem Jahr noch so an?
Also besonders steht natürlich das Jubiläum an. Wir sind ja jetzt im Februar und in 2 Monaten ist es soweit. Am 16. ist unser Geburtstag und da laden wir natürlich viele Stammgäste ein. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir ja gar nicht genug Platz haben für alle. Sodass wir haben ja nur diese 50 Einheiten. Und wir wollen an diesem Sonntag ein großes Fest bei uns hier im Haus feiern. Wir wollen mit Live-Musik und vor allen Dingen natürlich meine Eltern ehren, weil die ja als Gründer des Unternehmens sind ja beide noch da. Meine Mutter lebt ja mit ihrem zweiten Mann in der Nähe von Berlin und kommt dann. Mein Vater lebt ja in der Nachbarschaft, kommt auch. So, und die beiden. Und dann kommen viele Freunde, viele, die große Familie, alles kommt. Und auch unser Enkelkind zum Beispiel, der kommt dann auch und ist unser heimlicher Stargast. Und also das wird ein sehr schönes Fest. Und da schließen wir dann dran eine Jubiläumswoche. Diese Stammgäste, die bleiben dann ein paar Tage und machen mit uns gemeinsam ein besonderes Programm. Das haben wir vor Jahren schon mal entwickelt, wo wir eben gemeinsam Dinge auf Sylt erleben. Am ersten Tag machen wir immer etwas, was auf Führungen, besondere Spaziergänge auf Sylt, lernen neue Kollegen kennen, dass die Gäste eben ein Naturerlebnis haben. Abends haben wir das Glück, dass unser ehemaliger Küchenchef, ein Franzose, Julien, der jetzt mittlerweile in Niedersachsen lebt, der kommt und kocht ein Menü mit unserem Küchenchef zusammen. Am Dienstag fahren wir aufs Festland. Da fahren wir mit dem Zug, wir sind ja hier nah am Bahnhof, und dann steigen wir in Klangsbüll aus und fahren dann mit dem Bus weiter in die Nolde-Stiftung und besichtigen das. Und danach fahren wir nach Dänemark, nach Mögeltønder, und da gibt es ja ein besonderes schönes Schloss, Schackenborg Slot. Das dürfen wir besichtigen. Dann gibt es einen Imbiss im Schackenborg Slotskro und dann fahren wir wieder zurück. Und nächsten Tag, Mittwoch, haben wir was Besonderes. Wir haben eine Freundin des Hauses, Birgit Verbeek, Künstlerin, die stellt aus bei uns dann eine Jubiläumsausstellung und die macht einen Workshop mit ein paar Gästen, die dazu Lust haben, wissen noch nicht wie viele. Auf jeden Fall ist um 16:30 die Vernissage. Ab 18 Uhr gibt es ein Abendbrot, ganz normales. Und dann, weil wir um 20 Uhr oder 19:45 in die Keitumer Kirche gehen, nach St. Severin, weil dort gibt es ja traditionell immer mittwochs ein Kirchenkonzert. Und das wird ein besonderes sein. Alexander Ivanov als Keitumer Organist organisiert dort auf unseren Wunsch einen Trompeter. Und es wird ein sehr festliches Konzert geben. Und dann anschließend kommen wieder alle zurück und dann gibt es ein bisschen Käse und vor allen Dingen Dessert bei uns im Kaminzimmer. Und da kommen die Künstler auch und das wird was Besonderes.
Moment, aber das ist jetzt nur für die Stammgäste oder kann man das buchen?
Also das Kirchenkonzert ist ja öffentlich.
Nee, aber was jetzt an Programm erzählt hat, ist eher für die. Aber haben Sie nicht noch ein anderes Programm geplant, wo man noch sich einbuchen kann im Herbst?
Doch. Genau. Vielleicht
sollten wir das nochmal erwähnen.
Ja, das ist lieb von denen.
Ja.
Das machen wir in der 4. Septemberwoche. Dort, dass wir nennen das ja Sylt hoch 3. Und hoch 3 bedeutet ja entdecken, erkennen, erleben. So dass man ähnlich, wie ich das eben gerade skizziert habe, dass wir auf Sylt Erkundungen machen gemeinsam, wir aufs Festland fahren und dann vor allen Dingen eben am letzten Tag auch noch eine Kiteumführung machen. Und die machen mein Vater und ich in der Regel gemeinsam. Und da erfährt man eben Dinge, die man sonst nicht erfahren kann.
Das hört sich auf jeden Fall gut an. Und es steht noch auf Ihrem eigenen Grundstück auch noch was Musikalisches an, oder?
Ja, das ist ja unser Highlight im Sommer. Wir sind ja schon seit ein paar Jahren Gastgeber des Verdensballett. Das ist ja eine Open-Air-Ballettgala, die hier stattfindet. Und das findet dieses Jahr am Donnerstag, den 13. Juli statt. Und das muss man sich so vorstellen. Verdensballett, dänisch, ein dänischer Opernsänger, der mit einer Gruppe internationaler Topstars der Ballettszene, Stephen McRae zum Beispiel, dem Solotänzer vom Royal Ballet of London, eine kleine Tournee macht durch Dänemark und eben einen Abstecher auch nach Sylt. Und dann ist hier ein Podest aufgebaut. Die tanzen auf 70 Quadratmetern. Und es dieses Sommer haben wir es geschafft. 1200 Besucher sind dann hier auf der Wiese. Und das hat eine sehr besondere Atmosphäre. Und da gibt es auch eine besondere Beziehung zu Hamburg. Denn durch besonders liebe Gäste gibt es dort eine ganze Verbindung zum Hamburg Ballett. Und da gibt es eine Abteilung, nennt sich Bundesjugendballett. Das ist deren Jugendabteilung, hätte ich so gesagt. Und die tanzen hier mit. Und die bestreiten mit einen Teil des Programms. Also das ist Wärmsballett mit der Teilnahme durch das Bundesjugendballett, Klammern Hamburg. Und dadurch gibt es ja eine besondere Beziehung diesbezüglich. Also Hamburg und Sylt, das gehört schon ganz eng zusammen.
Und da kann man auch ganz normal Tickets für erwerben?
Dafür kann man ganz online Tickets erwerben oder sich bei uns melden, anrufen. Das machen wir alles, ja, gerne.
So, jetzt sind wir schon, jetzt ist die Zeit schon wieder so schnell vergangen, die halbe Stunde. Wir sind ja schon wieder drüber, sage ich immer. Ja. Aber vielleicht verraten Sie, das frage ich meine Gäste immer ganz gern am Schluss. Und Sie als Ursülter, wo fühlen Sie sich so am wohlsten, wenn Sie einfach mal sagen, so, jetzt habe ich irgendwie so einen Stress gehabt, jetzt muss ich einfach mal raus. Was ist da so Ihre, was machen Sie dann am liebsten hier auf der Insel?
Entweder fahre ich mit dem Fahrrad durch die Braderoper Heide bis nördlich Kampen, Klappholtal und wieder zurück durch die Dünen, diesen wunderschönen Dünenweg, und fahre dann allerdings durch Westsaaland durch und dann südlich übers Rantumbecken wieder nach Kaitum. Das ist schön. Oder wenn die Temperatur es zulässt, fahren wir zur Strandoase und springen dort in die Nordsee. Und das tun wir ja von April bis Ende Oktober. Und ja, aber das ist sowas Schönes, wenn man das so regelmäßig macht, das ist herrlich.
Wie viel Grad hat das Meer denn so Ende Oktober?
Na, da würde ich mal sagen 10.
Okay, und das ist kein Problem.
Doch, es ist kalt.
Gut, aber das ist ja auch noch
eine schöne Sache. Es ist nicht so, dass man da großartig rumspringt. Ja,
genau. Aber einfach mal so eine Erfrischung dann.
Ja, genau, das ist eine Erfrischung. Sie sagten ja, wie kriegt man den Kopf frei? Oder ich laufe natürlich, das gebe ich zu, ist mein Lieblingsweg ist am Kaitumer Cliff Richtung Munkmarsch und zurück. Das ist einfach schön.
Also dann spazieren gehen, klassisch.
Ja, ja.
Das hört sich ganz so an. Ich sage ganz herzlichen Dank, Klaas-Erik Johansen.
Gerne.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.